Legitimieren ostdeutsche Erfahrungen und Umbrüche einen Rechtsruck?
Ja, legitimieren ist so ein Begriff, mit dem ich gar nicht operiere. Also darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, ich bin ja Soziologe, eigentlich zu verstehen und nachzuvollziehen, wie soziales Handeln, Einstellungen, Verhalten sich eigentlich entwickeln und worauf sie zurückzuführen sind und möglicherweise welche Wirkung sie dann haben. Von daher, ja, legitimieren, das kann man gar nicht, es ist auch ganz schwer überhaupt, das ist ein völlig unsoziologischer Begriff eigentlich. Das würde ja eigentlich eine normative Position beinhalten, nämlich jemandem Recht zu geben. Und ich glaube, darum geht es eigentlich bei der ganzen Debatte nicht.
Worum geht es dann?
Ja, es geht darum, überhaupt zu verstehen, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben, was auch ja, durch die Wiedervereinigung mit uns passiert ist, welche Form der politischen Kultur sich entwickelt hat. Und ja, was die Gründe sind, dass sich bestimmte Unwuchten und auch, ja, Formen des Ressentiments gesellschaftlich doch verbreitet haben und an manchen Stellen eben auch so stark eingewurzelt sind, dass wir heute eben darüber erschrecken.
Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Am Morgen nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen treffe ich mich mit Steffen Mau in seinem Büro. Er ist Professor für Soziologie an der Humboldt-Uni Berlin. Seine Schwerpunkte sind Ungleichheits- und Transformationsforschung. Lütten Klein heißt sein gerade erschienenes Buch. Es geht um das Leben in der DDR, die Nachwendezeit und darum, welchen Einfluss das bis heute auf die ostdeutsche Gesellschaft hat. Oder, und das frage ich ihn, auf die Landtagswahlen. Mit legitimieren meine ich auch, mich interessiert Ihre persönliche Einschätzung, bis wohin hilft so ein Verständnis?
Naja, es hilft jetzt nicht, um das Ganze irgendwie zu bekämpfen oder ja, irgendwie dagegen anzugehen, aber es hilft natürlich schon zu verstehen, an welchen Stellen wir auch in unserer Entwicklung riesige Probleme ja, erfahren mussten und auch mit uns noch rumschleppen und auch welche gesellschaftlichen Fehlstellungen es gibt. Es, ja, die Kritik, die jetzt mitunter geäußert wird an der Wiedervereinigung, auch von den Rechtspopulisten, die ja spezifische Themen dann aufnehmen, die kann man jetzt in Bausch und Bogen verurteilen und sagen, das ist alles ein wunderbares Ereignis und hat uns alle fantastisch beglückt. Aber wenn man ein bisschen kritischer daran geht, dann sieht man natürlich, dass da viele Entwicklungen passiert sind, die eben Ostdeutsche in gewisser Weise auch überrollt haben, die vielleicht auch zu so etwas geführt haben wie einer Duldungsstarre, die eben auch, ja, zum Ungleichgewicht zwischen Ost und West geführt haben. Und das legitimiert jetzt sicherlich nicht bestimmte politische Entwicklungen, aber es zeigt vielleicht auf, welche Ursachen es sind. Aber man muss immer dazu sagen, es gibt nicht die eine Ursache. Also weder die DDR noch die Postwende-Erfahrung sind jetzt monokausal auf das, was heute passiert, zurückzuführen. Das ist ein Ursachenbündel, sind auch komplexe Prozesse, die da ablaufen. Und die irgendwie zu beleuchten, das finde ich jetzt als Soziologe eben auch herausfordernd.
Ja, was meinen Sie mit Duldungsstarre?
Naja, das ist jetzt ein Moment, wo ich denke, das ist ganz wichtig, dass sozusagen die Ostdeutschen ja in der DDR ja, in einem vormundschaftlichen und eben auch diktatorischen Staat gelebt haben. Aber es gab eben auch eine Art von, ja, unausgesprochenem Einverständnis mit vielen Dingen, die politisch gemacht worden sind. Es gab auch ein Versorgungsarrangement zwischen den Oberen und der allgemeinen Bevölkerung in der DDR. Und erst 1989 haben sich die meisten Menschen in der DDR eigentlich als politische Subjekte empfunden und auch erfunden, indem sie auf die Straße gegangen sind und mit Forderungen Dinge durchgesetzt haben, die vorher undenkbar erschienen. Also da gab es eben auch einen alltäglichen Mut, klar, vorbereitet durch ja, bestimmte Bürgerinitiativen, kirchliche Gruppen, die Friedensgruppen in der DDR. Aber letzten Endes haben sich auch viele daran beteiligt. Es waren ja viele hunderttausend Menschen in den Städten auf der Straße. Und schon im Frühjahr 1990 gab es im Prinzip eine Situation, feiert das ja häufig als die letzte freie Wahl oder die erste freie Wahl der DDR, wo eigentlich Stellvertreter-Auseinandersetzungen stattgefunden haben. Also wo auf den Marktplätzen in den DDR-Städten eben als Vorprogramm Statisten der Blockparteien oder neu gegründeter Parteien aufgetreten sind, die niemand kannte, die sich auch nicht politisch profilieren konnten oder manchmal vielleicht auch nicht wollten. Und das Hauptprogramm waren eben Redner westdeutscher Parteien. Also schon da wurde eigentlich die Schlacht um das Erbe der DDR ausgetragen. Und in dem Moment, wo es eben eine übergroße Mehrheit gab, die signalisiert hat, wir wählen jetzt oder unterstützen die Parteien, die auf die schnelle Einigung hinaus wollen, ist letzten Endes den Ostdeutschen auch jede weitere Mitwirkungsmöglichkeit abhanden gekommen. Klar, sie haben das in nachfolgenden Wahlen auch immer mal legitimiert, weil diese Parteien eben auch danach Mehrheiten bekommen haben. Aber also in demokratischen Verfahren sind sie nicht mehr eingebunden worden. Sie mussten auch den Einigungsvertrag so hinnehmen. Es ist auch eben ein Anschluss gemacht worden nach Kapitel 23 des Grundgesetzes und keine verfassungsgebende Vollversammlung. Und da gibt es Gründe dafür, warum man das gemacht hat. Und ein Grund, der immer genannt wird, ja, es war ein sehr prekärer Übergang. Und es war höchst gefährlich, jetzt eigentlich unser Grundgesetz, das sich ja bewährt hatte, aufzuschnüren und zur Disposition zu stellen. Aber man hätte zum Beispiel, um bei den Ostdeutschen wenigstens ein Beteiligungsgefühl zu erzeugen, sagen können, wir nehmen uns eine Karenzzeit. Wir machen das nicht sofort, sondern sagen, innerhalb von 10 Jahren möchten wir über eine verfassungsgebende Vollversammlung oder über einen Konvent, Verfassungskonvent, doch so etwas einleiten, wie eine Form von gemeinsamer kollektiver Selbstbindung an eine Verfassung. Und das sind so Momente, wo ich denke, dass die Ostdeutschen da politisch eigentlich auch in ihren demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten nicht hinreichend gefordert und ertüchtigt worden sind, sondern da eben dann in den 90ern in eine Duldungsstarre getreten sind. Da kommt noch hinzu, dass sie in den 90er Jahren natürlich unglaublich viele andere Dinge zu tun hatten.
Also, jetzt ist es ja 30 Jahre her. Ja. Was haben also diese Landtagswahlen im Jahr 2019 wirklich noch mit der Wiedervereinigung zu tun?
Ich glaube, die haben eine ganze Menge mit der Wiedervereinigung zu tun. Kann man sich auch angucken, wenn man jetzt die Muster der Wahlentscheidung sich anguckt. Es sind bestimmte Altersgruppen, also die jetzt sehr stark für die AfD gewählt haben, sind auch überdurchschnittlich viele Männer, und da kann man jeweils Gründe dafür benennen, bei den Männern eben, dass man eben sieht, dass sie im Zuge, also auch den Transformationsprozessen der 90er Jahren, deutlich schlechter weggekommen sind als die Frauen. Zum Beispiel bei sozialer Mobilität sind Frauen deutlich häufiger aufgestiegen oder haben ihre Position halten können. Männer sind überproportional abgestiegen. Man sieht es auch bei, das sind eben spezifische Altersgruppen, wo es besonders stark ist, 40 bis 55. Das waren Leute, die eben in der DDR schon die Enge gespürt haben und auch sozusagen die Stagnation der späten DDR und dann gehofft haben, jetzt stoßen sich Türen auf und jetzt haben wir neue Lebenschancen. Und die eigentlich zum Teil ja so eine doppelte Negativerfahrung haben. Sowohl verschenkte Lebenszeit in der DDR, wie auch dann ein nicht besonders gutes oder sehr schwieriges Ankommen in der gemeinsamen Bundesrepublik, bis hin dazu, dass sie heute kleinere Rentenbescheide haben. Und in dieser generationalen Erfahrung kommt eben ganz häufig ja so ein Frustmoment, so ein Moment des Aufrechnens zum Tragen. Es ist nicht so, dass die jetzt alle am sozialen Rand leben und wirtschaftliche Schwierigkeiten hätten, aber in ihren Lebensbilanzen findet man ganz häufig so eine Situation, dass sie sehr schizophren sind fast. Also es sind glückliche, frustrierte oder saturierte Frustrierte. Also einerseits haben sie jetzt sich ökonomisch wieder etabliert, haben auch ein Einkommen, zum Teil auch einen guten Beruf, aber zugleich sind sie eben auch Beschwerdeführer in eigener Sache. Und dieses Moment, das greift natürlich die AfD, greifen die Rechtspopulisten ja irgendwie auf und verstärken das dann nochmal.
Eines haben die Wahlen auch gezeigt. Es gibt noch viel Gesprächsstoff über die ostdeutsche Gesellschaft, eine Spaltung und die zukünftige Politik in den Ländern. Ich möchte darüber hintergründig und konstruktiv weiter berichten. Wenn ihr das gut findet, freue ich mich über eure Unterstützung. Ihr könnt auf der Plattform Steady Mitglied dieses Podcasts werden. alle Infos verlinke ich in der Beschreibung. Man spricht ja immer von Transformationserfahrung der Ostdeutschen. Ich finde das so sperrig. Ich hätte gerne ein anderes Wort. Haben Sie eins?
Nee, ich rede auch von Transformation. Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein guter Begriff ist. Ja, das sind schon gesellschaftliche Sturmschäden letzten Endes gewesen, also wo ganz viel einprasselt. Und da sind manche Leute sehr gut bei weggekommen. Und es gibt ja auch nicht eine Erfahrungslage der Ostdeutschen, sondern Ostdeutschland selber ist sehr heterogen geworden, sind viele Leute abgewandert. Viele haben sich auch auf fantastische Weise eingefädelt und eben die neuen Freiheiten gefunden und auch dann gelebt und für ihr Leben irgendwie was ganz Besonderes daraus geholt. Aber es gibt eben zugleich auch Leute, denen das nicht so ohne weiteres gelungen ist, oder Leute, denen es gelungen ist und die trotzdem etwas vermissen. Zum Beispiel so das Zurücklassen der bestimmten Herkunftskultur, das Verschatten der eigenen Biografie. Das sind alles Dinge, wo ich denke, die tragen eben auch dazu bei, dass Leute manchmal so wirken, als seien sie, ich muss das in Anführungszeichen setzen, weil das ein Begriff ist, den ich nicht besonders mag, nicht besonders gut angekommen.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch von einer gesellschaftlichen Fraktur. Mich interessiert, was soll das sein? Was ist da gebrochen und vor allem, warum ist es nicht längst verheilt?
Ja, Teile sind verheilt und nicht jede Fraktur macht uns, ja, wenn man diesen medizinischen Begriff nutzen will, eben auch langfristig Probleme, aber manche machen es eben, vor allen Dingen dann, wenn sie schief zusammengewachsen sind. Und diese Frakturen kann man sehen, sowohl in demografischer Hinsicht, die Abwanderung der jungen, dynamischen, leistungsbereiten, die starke Überalterung der ostdeutschen Gesellschaft in politischer Hinsicht, zum Beispiel, dass die sich in der Fläche ausdehnenden Westparteien nicht wirklich in den lokalen Milieus in gewisser Weise sich verankern konnten. Das sind sehr kleine Organisationen gewesen, sehr wenig Mitglieder, in manchen Orten eben gar keine Ortsverbände, die eben auch das soziale Leben in diesem vorpolitischen Raum mitgestalten können und damit auch nicht sozusagen Teil der ganz allgemeinen Zivilgesellschaft sind. Und da haben sie eben Lücken gelassen. Und das Dritte sind eben auch Formen der ökonomischen Deklassierung, also die anhaltende Vermögensmauer innerhalb von Ostdeutschland, die starke Abwärtsmobilität. Also das ist so ein ganz wichtiges Argument, dass die DDR, die späte DDR, eben eine mobilitätsblockierte Gesellschaft gewesen ist. Immer weniger Leute haben es geschafft, sozusagen hochzukommen. Und die DDR eben eines der wenigen Länder war, die die Studierendenzahlen reduziert haben von 1970 an. Und dann hat man gedacht, danach schichtet sich alles nach oben um, weil eben diese nach unten gedrückte Sozialstruktur sich eben nach oben entfaltet. Das sind ganz natürliche Prozesse, auch angetrieben durch Digitalisierung und so weiter. Aber die Wiedervereinigung fand zu einem Zeitpunkt statt, wo die Bundesrepublik selber keine Aufstiegsgesellschaft mehr war, wo sie selber auch schon in stagnative Tendenzen hineingeriet. Von daher ist nicht dasselbe passiert wie in den 50er Jahren in Westdeutschland, sondern die Ostdeutschen sind dann auf besetzte Plätze gestoßen, haben häufig ihren Job verloren. Und dann sieht man eben, dass diese sozialen Mobilitätsraten in den 90er Jahren und bis heute eigentlich noch deutlich unter dem liegen, was die späte DDR zu bieten hatte.
Um im Bild zu bleiben, im Bild der Fraktur, hilft also auch 30 Jahre später möglicherweise noch ein Gips? Und wie könnte der aussehen? Oder muss man sagen, also so spät behandelt, muss das schief zusammengewachsen bleiben?
Ja, wir müssen es in gewisser Weise akzeptieren. Wir dürfen es auch nicht jeden Tag neu aufs Neue skandalisieren. Es ist auch so, wenn man jetzt nicht nur auf das Politische guckt, sondern wirklich auf die Sozialstruktur und die Mentalitäten, dass die unglaublich stabil sind. Da gibt es eben Muster des Festsetzens, die man nicht so ohne weiteres verwischen kann. Und ich glaube, man würde auch politisch keinen guten Ratschlag einbringen in die Diskussion, wenn man jetzt so tun würde, man hätte da ein Rezept, mit dem das so ohne weiteres zu bearbeiten ist. Ich glaube, man braucht das ganze Potpourri. Also was schon natürlich bekannt ist, das sind jetzt auch keine Neuigkeiten, also Fragen der Infrastruktur, auch Fragen der Anerkennung, des Gesprächs miteinander, Investitionen in Köpfe. Ich glaube auch, dass man stärker, wenn man über Ostdeutschland redet, so etwas machen muss wie eine Politik der Mentalitäten. Das heißt, den Leuten wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Jetzt aus meiner eigenen Forschung habe ich mich natürlich auch mit AfD-Wählern oder Sympathisanten auseinandergesetzt. Und natürlich sind da sozusagen hartgesottene Rechtsradikale und Ausländerfeinde dabei. Das ist keine Frage, aber es sind eben auch orientierungslose, ja, so ein bisschen auch politisch obdachlos gewordene Ostdeutsche, die dabei die Fragen haben, andere Fragen, als sie jetzt vielleicht die etablierten Parteien in ihren Diskursen ja, permanent miteinander umrühren, aber die trotzdem in gewisser Weise noch auch eine Ansprechbarkeit haben. Und ich glaube, dass man mit den Leuten im Gespräch bleiben muss. Man darf die auch nicht abschreiben. Aber man muss Foren und Formen finden, in denen das möglich ist, ohne dass man diesen Dingen, die man für nicht demokratisch oder für rechtspopulistisch hält, ohne dass man denen auf den Leib geht und da auch zu viele Konzessionen macht. Und irgendwie ist das ein schwieriger Grad. Aber ich glaube, dass wir kommen nicht drum herum, uns auch auf die Art und Weise wieder auf die Leute zuzubewegen.
Das heißt, wir brauchen auch ein stärkeres Bewusstsein für eine Art ostdeutsche Kultur, also sie auch positiv zu besetzen?
Ja, ich glaube schon. Also ich bin jetzt gegen so eine Identitätspflege, auch gegen so eine identitätspolitische Aufladung von Ostdeutschland. Und das hat eben diesen Dualismus. Einerseits, sobald man das damit anfängt, sozusagen, dann bestärkt man natürlich die interne Spaltung. Dann wird irgendwie Ostdeutschland auch zur Sonderzone mit einem bestimmten, ja, Identitätskonzept, und das führt natürlich auch zu Konflikten. Wenn man es wegdrückt und so tut, als gäbe es dort nichts, keinen eigenständigen Erfahrungsraum Ostdeutschland, dann führt das natürlich auch langfristig dazu, dass sich das eventuell dann wieder den eigenen Weg bahnt und in ganz anderen Ausdrucksweisen sich dann auch artikuliert. Und ich glaube, das, was wir jetzt sehen, ist so etwas. Und man hat über lange Zeit eben auch, ja, fast mit denunziatorischem Ton, also wenn ich habe ja auch die Debatten der 90er Jahre mir auch nochmal angeguckt, eigentlich all das behandelt, was aus dem Osten irgendwie kam. Das galt eben als auch eben die Alltagskultur, die Erfahrungswelten, die Lebensweisen der Leute, das galt als kontaminiert durch das politische System, Unrechtsstaat, Mauertote und so weiter. Und in gewisser Weise war es das ja auch. Aber das hat für die Leute natürlich schon, ja, zu so etwas geführt, ja, was man kulturelle Geltungsverluste nennen könnte. Und dann zum Teil eben auch zu einem, ja, verbrämten Umdefinieren oder auch Neuarrangieren des Ganzen. Aber ich glaube, die Leute, so wie andere Regionen das auch brauchen, die sind irgendwie drauf angewiesen. Da gibt es eine Notwendigkeit. Und wenn sich so eine ostdeutsche eigene Kultur herausbildet, die vielleicht auch so etwas formulieren könnte wie ein Projekt, ein positives Projekt, was eigentlich Ostdeutschland sein möchte, kann und auch vielleicht auch sein sollte, dann wäre das, was vielleicht auch Bindekräfte und vielleicht auch irgendwie eine positive Dynamik auslösen kann. Aber möglicherweise habe ich da zu naive Hoffnungen.
Sie sagen selbst, die ostdeutsche Gesellschaft ist in sich auch gespalten. Wahlergebnisse, wie wir das jetzt bei den Landtagswahlen gesehen haben, bestätigen auch, dass das zunimmt. Warum ist es so, dass manche Menschen mit Brüchen aus der Vergangenheit besser umgegangen sind oder vielleicht auch anders umgegangen sind als andere?
Ja, das kann man nicht so einfach auf so eine Verlierer- oder Gewinnerschiene so raufprojizieren. Das spielt sicher auch eine Rolle, dass natürlich bei bestimmten Leuten das schwieriger ist. Und ich glaube, dass diese starken, ja, Erschütterungen und auch im Prinzip ja so eine ontologische Unsicherheit der 90er Jahre viele in so eine Art Besitzstandsmentalität, sowohl ökonomisch wie auch kulturell, hineingeführt werden. Also die haben gesagt, wir haben jetzt so viel Veränderungszumutungen gehabt. Das waren ja nicht nur die 90er, sondern das waren dann auch die Hartz-IV-Reform der 2000er. Das war die Globalisierung und die Digitalisierung. Und da gibt es so etwas wie eine Veränderungserschöpfung. Die sagen, wir haben in unserer Biografie permanent alles immer neu machen müssen. Und jetzt nochmal uns neu zu erfinden und zu sagen, wir sind jetzt Willkommenskultur und wollen in einer diversen Gesellschaft leben, da formulieren jetzt viele so eine Grenzlinie und wenden sich dagegen. Es ist ganz häufig so, dass das auch aus Milieuzusammenhängen entsteht. Aber das sind nicht nur Individuen, sondern es sind Leute, die auch in sozialen Kontexten leben. Und in diesen Kontexten, und das kann man ja auch sehen, dass gerade AfD-Zustimmung ist ja auch regional sehr unterschiedlich verteilt. Und in diesen Kontexten gärt und wächst das. Und da gibt es natürlich auch Formen der wechselseitigen Bestätigung dieser Sichtweisen. Und es gibt natürlich mehr und mehr auch Organisationsformen, also eben dadurch, dass die AfD eben regional auch sehr präsent ist, dass Leute da vor Ort Aktivitäten an den Tag legen, die ja fast schon zivilgesellschaftlich sind, aber mit einer anderen Einfärbung. Also die dann auch Räume besetzt haben, die man nicht so ohne weiteres zurückerobern kann. Und da, wo das eben gelingt, ist es ganz schwer, da wieder da zurückzukehren oder das dann wieder umzudrehen. Und ich glaube, da setzt sich dann so etwas fest, wo sie insgesamt eine positive Grundstimmung haben, da werden Leute auch mitgenommen. Und das sieht man ja auch, wir haben jetzt auch grüne Mehrheiten oder starke Zustimmung in bestimmten urbanen Räumen, wo es auch nicht allen Leuten gut geht, aber wo irgendwie doch ein Spirit sich entwickelt hat und wo die Leute das Gefühl haben, ja, hier bewegt sich jetzt noch was.
Ja, und wie kann man das durchbrechen? Also wie kann man quasi diese verschiedenen Räume miteinander in Kontakt bringen?
Ja, das ist ja ein ganz generelles Problem. Stadt versus Land, Peripherie versus Zentrum, die Diskussion ums kosmopolitische Milieu und den stärker ethnonationalistischen Vergemeinschaftungsformen. Das finden Sie ja woanders auch, aber wir wissen natürlich auch aus der ganzen Sozialforschung, dass eigentlich die Separierung der Milieus schon sehr weit fortgeschritten ist, räumlich, aber auch in den sozialen Netzwerken. Und wir können niemanden verordnen, dass er in ein Stadtgebiet zieht oder in eine Mittel- oder Kleinstadt, in der er nicht leben möchte. In den USA hat das in riesige Probleme geführt. Und da kann man sich sehr genau angucken in den letzten 30, 40 Jahren, dass früher eben auch am Gartenzaun sich Republikaner mit Demokraten unterhalten haben. Heute leben die nicht mehr in den gleichen Gemeinden oder Stadtvierteln oder Straßenzügen. Das heißt, dieses Gespräch über den Gartenzaun, das Einüben wechselseitiger Perspektiven, das Lernen oder vielleicht auch das Abschmelzen von bestimmten Vorurteilen, die man gegenüber anderen Leuten hat, das findet eben deutlich weniger statt. Und das ist ganz schwer politisch überhaupt dann zu managen und zu steuern. Man kann das in den öffentlichen Diskursen zu einem gewissen Teil, ist aber auch hoch prekär und kompliziert, glaube ich, das zu machen. Aber man muss es letzten Endes auch im privaten, im bürgerschaftlichen Engagement, im alltäglichen Miteinander irgendwie machen. Und da, glaube ich, braucht es in dem benannten so vorpolitischen Raum unglaublich viele Initiativen, weil da gibt es Leerstellen, die im Westen nicht so vorhanden sind. Also Bildungsinstitutionen,
Vereine.
Vereine, Universitäten, die sich vor Ort engagieren oder Fachhochschulen, gibt es ja auch viele in kleineren Städten in Ostdeutschland. Aber auch Landschulheime, natürlich auch kirchliche Organisationen, Wohlfahrtsorganisationen, die spielen alle eine Rolle. Wenn ich mit Leuten von Wohlfahrtsorganisationen spreche, wie von der AWO, dann sagen die mir, im Westen sind wir unglaublich mitgliederstark, im Osten sind die meisten unserer Mitglieder auch unsere Mitarbeiter. Und da muss man eben weiter ausgreifen und brauchen eigentlich solche Organisationen auch eine Rolle, die weiter sozusagen auch in diese Milieus hineinreichen kann.
Wie lange schreibt sich so eine Transformationserfahrung fort?
Naja, man trifft ja dann auf Echo-Effekte. Also ich gehörte ja auch zu den naiven Leuten, die in den 90er Jahren gedacht haben, das schleicht sich aus. Und im Prinzip der Gegenstand der Transformationsforschung wird sich klar qua Konvergenz oder Verwestlichung dann eigentlich selbst abschaffen. Und heute sehen wir eben, dass selbst die Leute, die nach der Wende geboren sind, zum Teil eben auch unterschiedliche Einstellungsmuster, unterschiedliche andere Mentalitäten haben als Vergleichsgruppen im Westen. Das ist nicht stark, aber es ist vorhanden, dass sie zum Teil auch eine Ostidentität annehmen. Und ich glaube, das hat jetzt so einen Moment bekommen, wo es eben auch solche kulturellen Verfestigungen oder Persistenzformen, wie wir das nennen, wo die eben sichtbar sind. Von daher kann man nicht sagen, ob sich das irgendwann mal auswächst. Wir haben andere Fälle, Nord- und Süditalien, wo das eben ein Dauerzustand ist, wo das wirklich sehr unterschiedliche Sozialstrukturen, Mentalitäten und Kulturen sind, die miteinander auch permanent natürlich in Reibereien sind und in Konflikte. Und das kann sein, dass das in Ostdeutschland sich auch so entwickeln wird.
Was haben Sie aus Ihrem aktuellen Buch aus der letzten Forschung gelernt, was Sie selbst am meisten überrascht hat?
Ja, mich hat schon das Nebeneinander von Normalität im Osten. Also es hat sich auch unglaublich viel zum Guten entwickelt. Es gibt Leute, die einem wirklich tolle Geschichten erzählen, jetzt auch in Reaktion auf die Veröffentlichung des Buches. Ich bekomme fast täglich Mails, auch ganz anrührende Mails von Leuten, die über ihre Familien erzählen und so weiter. Und daneben eben auch diese traurigen und zum Teil dramatischen auch Schicksale, auch Entwicklungen, die wir sehen. Und ja, deswegen ist Ostdeutschland schon irgendwie ein Doppelbild. Es gibt beides nebeneinander. Ne? Es gibt wirklich sehr erfolgreiche Transformationspfade, die Menschen genommen haben, die auch Regionen genommen haben, die auch ganze Generationen oder Milieus genommen haben. Und es gibt daneben eben so ein Wegbrechen oder Kippen bestimmter anderer Bereiche. Und dieses Nebeneinander, das hat mich doch schon sehr überrascht. Ich habe ja mein Buch spielt ja zum großen Teil in einem Neubaugebiet oder Plattenbau in Rostock, Lüttenklein. Und selbst dort ist es nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt ein heruntergekommenes Viertel. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Viertel, das sich sehr gut entwickelt hat, wo es auch eine kluge Belegungspolitik der Wohnungsbaugenossenschaften gibt und wirklich nebeneinander ganz unterschiedlicher Gruppen, die da jetzt wohnen. Stark verändert zur Vergangenheit, zu den 70er und 80er Jahren, als ich dort gelebt habe, aber doch immer noch mit einer sehr interessanten Durchmischung, aber gleichzeitig mit einem Nebeneinander dieser Milieus. Und ich glaube, in Ostdeutschland kommt es irgendwie darauf an, doch auch sich wieder miteinander zu reintegrieren. Ich glaube einfach, dass in den 1990er und 2000er Jahren alle Leute versucht haben, irgendwie ihren Weg zu gehen und durchzukommen und das zu machen und man doch jetzt stärker wieder zu gucken, muss man stärker gucken, wo ist eigentlich die Gemeinsamkeit, wo können wir aufeinander zukommen, wo können wir uns auch verständigen über Dinge. Und dazu gehört eben auch nochmal die DDR-Erfahrung, die Wiedervereinigung, auch die Transformation und die Posttransformation, alles doch in gewisser Weise viel kritischer aufzuarbeiten, als wir das bislang gemacht haben. Ich habe mir für mein Buch auch nochmal die Jahrestagreden zur deutschen Wiedervereinigung mal fast alle nochmal durchgelesen. Und was dort in den vor 15 oder 20 Jahren so von sich gegeben wird, das könnte man heute nicht mehr so sagen. Das würde zu einer großen Peinlichkeit geraten. Und das sagt mir, dass wir doch zu lange weggeguckt haben, weggeguckt von diesen doch sehr kritischen und problematischen Entwicklungen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Was interessiert euch als nächstes? Welche Themen, welche Gäste? Schreibt das doch gern in die Kommentare. Oder schreibt mir auf Twitter oder per E-Mail.